Herzlich willkommen zum Auswanderlux Podcast, einem Podcast für alle, die sich für das Leben in der Schweiz interessieren. Hier erfährst du, wie es sich als Einwanderer in der Schweiz lebt, mit all den kleinen und großen Unterschieden bezüglich der beiden Kulturen. Zusätzlich gibt es nützliche Tipps, um dich vor eventuellen Fettnäpfchen zu bewahren. Mein Name ist Christian Philipp Pohl, auch bekannt als Auswanderlux. Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter.
Hallo zusammen, heute bin ich mal nicht alleine hier vor der Kamera, sondern heute ist der liebe Manuel da. Der Manuel ist 35 Jahre alt, kommt ursprünglich aus dem Saarland, ist Lehrer, war Lehrer in Deutschland, verbeamteter Lehrer sogar und ist in die Schweiz gewechselt. Eine sehr spannende Geschichte. Mehrere haben mich auch schon darauf angesprochen, ob es mal sowas gibt, so ein Beispiel. Und jetzt ist einfach der Moment mal gekommen, wo es losgeht. Ja, hallo Manuel.
Ja. Ja, hallo. Grüß dich, Christian. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, du hast eigentlich schon vorweggenommen. Ich bin jetzt gerade seit Neuem in der Schweiz, also seit einigen Monaten, seit Sommer, um genau zu sein. Mhm. Und ja, ich unterrichte eigentlich schon seit einigen Jahren in Deutschland oder habe einige Jahre in Deutschland unterrichtet und ja, bin jetzt in die Schweiz gezogen aufgrund meiner Freundin. Mhm. Und ja, also das ja, war da, natürlich keine leichte Entscheidung.
Ja, das glaube ich. Das kommt auch. Wir können ja direkt mal mit der ersten Frage einsteigen, oder du hast schon ein bisschen berichtet, du bist wegen deiner Freundin hergezogen, aber das war nicht der alleinige Grund, glaube ich, oder das war, du hattest vorher schon Kontakt mit der Schweiz, oder? Vielleicht die Frage wäre jetzt, warum oder weshalb bist du in die Schweiz gezogen und hattest du früher schon mal Kontakt mit der Schweiz?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, mein Bruder, der ist vor 10 Jahren, relativ genau 10 Jahre ist es jetzt her, in die Schweiz gezogen aufgrund seines Berufs. Er hatte damals seine erste Stelle in Zürich bekommen und ja, da war ich noch mitten im Studium. Er hat mir dann natürlich viel erzählt. Wir hatten natürlich Kontakt dann zu den, ja, zur Schweizer Kultur. Ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und irgendwann im Laufe der Zeit hat er gemeint, du sag mal, wenn du Lehrer bist, wenn du fertig bist, dann komm doch in die Schweiz. Da verdienst du viel mehr als in Deutschland. Ich glaube, du verdienst sogar viel mehr als ich als Pilot.
Und er ist Pilot.
Der ist Pilot, ja. Und dann dachte ich mir, das kann ja gar nicht sein. Also ich meine, ich wusste ungefähr, was er verdient. Dachte so, das wäre ja fast utopisch. Also als Lehrer, ich meine, in Deutschland verdient man schon gut, aber dass man dann dort mehr verdient, das konnte ich fast nicht glauben. Habe dann ein bisschen recherchiert und dachte mir, ey, es ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht als Gymnasiallehrer in der Schweiz. Also hat sich super angehört und dachte mir, wie macht man das? Voraussetzungen, habe mir das mal angeschaut, welche Sprachen sind da wichtig als Lehrer, weil ich weiß, in Luxemburg muss man auch Französisch sprechen können, ist ja auch in der Nähe. Das war dann schon interessant und ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Gedanken. Aber als ich dann fertig war mit dem Studium und dann geht das so Schlag auf Schlag, irgendwann wurde ich dann verbeamtet nach dem Referendariat, das ging relativ schnell. Und wenn man dann so eine Lebzeitverbeamtung hat, dann rückt diese Entscheidung, vielleicht ins Ausland zu gehen, doch in weite Ferne.
Ja, das glaube ich. Eben dieser Schritt, das Beamtentum aufzugeben, ist natürlich groß, oder? Weil vielleicht mal für die erklären, die jetzt hier aus der Schweiz zuschauen, die Schweizer sind, die das nicht so kennen, damit bist du quasi unkündbar, damit hast du eine Jobgarantie bis ans Lebensende. Du hast auch für eine sehr gute Altersvorsorge, weil du ja deine Pension dann bekommst, du kriegst dann keine Rente, du kriegst eine Pension und die ist deutlich höher als jetzt das, was die Rentner in Deutschland bekommen, im Schnitt, wenn man das jetzt vergleicht. So. Und ja, von daher ist das noch ein größerer Schritt sogar gewesen, wenn man das so betrachtet, als wenn man jetzt einfach, sagen wir mal, einfach in Anführungszeichen als normaler Angestellter herkommt, oder?
Genau, absolut. Also das ist so der eigentliche Wunschgedanke für Lehrer. Die meisten möchten halt verbeamtet werden. Man hat, wie du schon sagtest, mehrere Vorzüge, vor allem auch mehr Netto vom Brutto. Das macht natürlich auch was aus, wenn man weniger Sozialabgaben hat. Höhere Rente, private Krankenversicherung, das sind alles Gründe, weshalb man das eigentlich als Lehrer doch schon möchte. Und wenn man es dann hat, ist es schwer, da rauszuwollen, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen, also eben, das erfordert dann irgendwie einen größeren Mut, würde ich mal sagen, sowas aufzugeben, oder?
Absolut, man macht sich da schon enorm viel Gedanken, wenn man diesen Schritt gehen möchte, denn das ist verbunden mit, ich sag mal, mit mehreren Nachteilen, die man dann daraus hat. Wenn man sowas kündigt, dann hat man diese Pensionsansprüche nicht mehr, von denen du eben geredet hast. Es wird also nachversichert. Die Rente ist insgesamt niedriger als die Pension. Das heißt, alles, was man angespart hat, wird in die Rentenkasse übertragen. Und das bedeutet natürlich die Hälfte an Geld, was man später ausgezahlt bekommt. Zusätzlich wird nur das Bruttogehalt herangezogen für diese Berechnung. Und bei Beamten ist das Bruttogehalt niedriger als bei Angestellten in demselben Bereich. Das heißt, jemand, der genauso alt ist, genau die Erfahrung hat und ist angestellt, hat ein höheres Bruttoeinkommen. Und dementsprechend ist man als Beamter benachteiligt, wenn man dann kündigt.
Ja, das ist ein großer Schritt gewesen.
Ja, gerade wenn man an die Altersvorsorge denkt, das ist, glaube ich, nicht einfach. Also ältere Kollegen würden diesen Schritt wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil bei denen wird sich das finanziell nicht mehr lohnen.
Ja, das denke ich auch, ja. Das denke ich auch. Mhm. Und du bist dann, du hattest dann mit deiner Freundin, also deine Freundin war hier in Zürich, oder ist da noch in Zürich, aber sie war damals ja in Zürich und die hatte eine Fernbeziehung, glaube ich, oder?
Richtig. Also wir waren, wir sind jetzt seit circa 5 Jahren zusammen und wir hatten 4,5 Jahre lang eine Fernbeziehung. Und als sie dann nach so 2 Jahren aus dem Kölner Raum dann nach Zürich gezogen ist, das hat sich ergeben aus dem Stipendium, das sie bekam. Und die Firma, von der sie das Stipendium bekam, hat ihren Sitz in Zürich. Es war angedacht, einfach nur ein Praktikum zu machen, also ein Auslandssemester. Und das lief aber sehr gut und die Firma war sehr zufrieden und hat dann gesagt, du, also wir können dir auch anbieten, den Bachelor hier zu machen. Und so kam das eine zum anderen. Sie wurde dann sehr schnell übernommen und arbeitet jetzt schon seit über 2,5 Jahren für die Firma. Und dann macht man sich natürlich irgendwann Gedanken, wie geht das weiter? Also will man auf ewig eine Fernbeziehung führen? Das ist nicht das Ziel. Und wie geht man dann vor? Also für uns gab es nur diese eine, ja, es gibt 2 Wege. Erstens, wir gehen den gemeinsamen Weg, dann muss aber jetzt langsam der nächste Schritt kommen. Wir wollen zusammenziehen oder wir gehen getrennte Wege. Und da der ja die zweite Option eigentlich nicht so das war, was wir wollten, haben wir drüber nachgedacht. Sie konnte mit ihrem Job im Saarland und in der Umgebung nichts anfangen. Das heißt, ich bin derjenige, der tatsächlich da flexibler ist. Ja, ist und klar. Dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Ich habe dann ein bisschen mehr recherchiert, was ich ja schon vor einigen Jahren gemacht habe und habe das wieder vertieft. Mhm. Und als wir dann im Urlaub waren, jetzt im Frühling dieses Jahres, haben wir dann den Entschluss gefasst, komm, dann müsste ich mich jetzt wirklich beeilen, wenn ich noch dieses Schuljahr, also zum Ende des Schuljahres hin, mitten im, ja, das ist dann im Juli, August, wenn ich dann wechseln möchte.
Ja, also es ging ja dann doch ziemlich schnell, oder? Wenn dann im Frühjahr erst die Entscheidung kam, dann hat es rasend schnell geklappt. Man muss natürlich auch sagen, wir haben hier in der Schweiz auch Lehrermangel, oder? Und vielleicht erzählst du ein bisschen, wie war das denn mit der Jobsuche? War das einfach oder musstest du viele Bewerbungen schreiben?
Ja, also das kann ich jetzt ein bisschen relativieren. Klar, wenn man erstmal auf Jobsuche ist und ist es gewohnt, wie es in Deutschland ist, man bewirbt sich beim Ministerium, es gibt eine zentrale Stelle oder mehrere Ministerien, je nachdem, in welchem Bundesland man sich bewirbt, dann ist das schon etwas ungewohnt, weil in der Schweiz gibt es dafür eine Website vom Kanton Zürich. Mhm. Für mich kam das Kanton Zürich in Frage. Und da gibt es eine Stellenausschreibung. Auf dieser Stellenausschreibung kommen auch täglich wieder neue Angebote rein, wo dann Stellenausschreibungen für 50% Stellen, 80% Stellen ankommen. Und die habe ich auch gesehen, dachte mir, ja, okay, gut, das ist in Deutschland eher nicht so üblich, dass es da eine Stellenausschreibung gibt. Vielleicht sind das Schulen, die wirklich einen absoluten Mangel haben. Ich schreibe einfach mal Schulen an. Mhm. Und als Gymnasiallehrer dachte ich mir, das Erste, was ich mache, ist Gymnasien anschreiben. Das habe ich auch gemacht. Ich habe insgesamt, glaube ich, 40 Bewerbungen geschrieben. Einfach wild. Habe mir die Liste aller Schulen in Zürich, aller Gymnasien in Zürich mal angeschaut und habe dann einfach Bewerbungen angepasst, rausgehauen. Das war natürlich Arbeit. Bis ich dann irgendwann dachte, also nachdem dann die, keine Ahnung, 20. Absage kam, also die waren nett formuliert, ja, wir nehmen diese Bewerbung gerne auf für die Zukunft, aber im Moment haben wir alle Stellen besetzt. Mhm. War natürlich ernüchternd und das Schuljahr ging langsam Richtung Ende und dann dachte ich mir, ich muss da mal hinschreiben und fragen, gibt es denn irgendwo eine Stelle, gibt es jemanden, der das weiß, wo es denn wirklich Bedarf gibt? Die verwiesen mich dann auf diese Stellenausschreibungsseite und dann dachte ich mir, gut, ich schaue mir die nochmal genauer an, habe dann geschaut, Zürich, Kreis, so und so und habe dann 2 Schulen gefunden, dachte ich, komm, ich schreibe die einfach jetzt mal an auf die Schnelle und habe das dann einfach gemacht. Ich bekam innerhalb von einem Tag prompt die die Antwort mit der Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Oh. Also das ging ganz schnell. Und ich dachte mir, okay, so schnell hätte es gehen können, wenn man das direkt gemacht hätte. Deswegen, das ist so die Relativierung, es ging sehr, sehr schnell. Und wir hatten innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, dann ein Bewerbungsgespräch über Videokonferenz abgemacht. Das ging dann ungefähr, ich glaube, 1 Stunde lang. Und innerhalb dann wieder von, ich sag mal, 2 Tagen bekam ich dann auch die Rückmeldung von der Schulleitung. Es waren dann 2 Videokonferenzen und ich bekam dann auch 2 Zusagen. Das heißt, der Lehrermangel ist natürlich auch hier ersichtlich. Die Schulen waren am Ende des Schuljahres dann doch schon sehr verzweifelt, dass sie überhaupt Lehrer finden. Und wenn dann jemand kommt, der qualifiziert ist, also nicht ein Quereinsteiger, sind die natürlich ultra froh. Also es soll nicht heißen, dass sie jeden nehmen. Also sie sagen auch, die achten schon darauf, dass sie nicht jetzt irgendeinen Quereinsteiger nehmen, der gar keine Erfahrung hat. Das möchten die auch nicht. Ja, deswegen eine Lehrperson mit Diplom ist für die, ja, ist ein Segen. Und deswegen waren die sehr froh. Man muss natürlich die Voraussetzungen mitbringen, gell? Also Erfahrung, das hat dann schon alles gepasst. Und die meinten, also je nachdem, was die halt für Voraussetzungen haben, das passt oder das passt eher weniger und können sich das vorstellen. Ja, deswegen ging das dann doch recht fix. Ich war sehr froh, dass das so geklappt hat. Und ja, dann war das natürlich spannend, weil das Schuljahr ging schon dem Ende entgegen. Es gab, glaube ich, noch 2 Wochen in Deutschland und in der Schweiz gab es schon Ferien. Also im Kanton Zürich gab es schon Sommerferien. Bedeutet, für mich ging dann alles ratzfatz. Also ich musste dann ganz schnell alles in die Wege leiten, mit der Schulleitung das besprechen und ja.
Mein Schweizer Privatkonto ist das Zack-Konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zack-Deals. Wenn du ebenfalls ein Zack-Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch/zack oder in den Podcast-Shownotes.
Ja, krass. Das ist so, also eben, und die Verbeamtung auch auflösen und so. Also eben, nochmal kurz eine Nachfrage. Du hattest also einen Videocall und dann habt ihr einen erneuten Videocall verabredet und dann kam schon die Zusage. Alles innerhalb von ein paar Tagen, oder wie war das?
Genau, also eigentlich gab es einen Videocall und dieser Videocall, der war eigentlich, das war ein Interview, so ein Bewerbungsgespräch und danach bekam ich dann noch eine Mail, eine nette Mail, wo dann drin stand, also bitte überlegen Sie sich das, wir können Ihnen noch das und das anbieten, noch zusätzlich, um auf die 100% zu kommen. Also man hat gemerkt, die bemühen sich schon, dass die einen dann, ja, ich sag mal, locken. Und dann haben sie gesagt, wenn wir ins Geschäft kommen, dann melden wir uns dann in 2 Tagen. Und innerhalb von 2 Tagen kam dann ein Anruf. Also es war dann nicht mehr eine Videokonferenz, kam dann ein Anruf. Ja. Und dann wurde dann relativ schnell gesagt, ja, also sie hätten den Job, wenn sie das gerne machen würden. Und ich habe mir natürlich die Gedanken gemacht und musste dann allerdings trotzdem noch ein, 2 Bedenktage einplanen. Weil wenn man 2 Zusagen hat, dann möchte man schon wissen, okay, wo gehe ich hin? Da gibt es ja mehrere Faktoren, also wie viel Prozent der Stelle habe ich dann, Nähe zur Wohnung und so weiter und so fort.
Ja, krass. Das ging ja dann doch schlussendlich richtig schnell und eben hattest sogar 2 Stellen zur Auswahl dann. Und wie war das denn mit der Anerkennung deiner Ausbildung? Das höre ich jetzt, da habe ich schon ein paar Mal so Kontakt zu gehabt zu Lehrern und die haben gesagt, das könnte eine Herausforderung sein, ist aber natürlich auch in der Schweiz kantonal unterschiedlich oder kann kantonal unterschiedlich sein, oder?
Also es ist so geregelt, dass wenn man als Lehrperson aus dem Ausland in der Schweiz arbeitet, dann gilt man zuerst einmal als Lehrer ohne Diplom. Das ist so schön Poldi genannt, also Person ohne Lehrdiplom, wahrscheinlich eine Abkürzung dafür. Und man kann, gerade aufgrund des Lehrermangels, das ist so ein Beschluss, der gefasst wurde, kann man dann arbeiten für maximal 1 Jahr an einer Schule. Das heißt, man muss, wenn man kein Diplom hat, danach die Schule wechseln. Hintergrund ist, dass dann die Schüler nicht länger als 1 Jahr von einer Lehrperson ohne oder einer Person ohne Diplom unterrichtet werden. Wenn man allerdings Lehrer ist und man hat ein Studium nachzuweisen, die Staatsexamina, dann kann man das natürlich anerkennen lassen. Ich würde es empfehlen, das im Vorfeld schon zu machen, denn das kann bis zu 4 Monaten dauern.
Okay.
Das macht man bei der EDK, das ist diese Konferenz für Erziehungsdirektion. ich weiß nicht, ich kenne die auch, Abkürzung jetzt nicht mehr genau, das ist die kantonale Konferenz. Und die ist schweizweit gültig. Das heißt, bei der kann man dieses Gesuch einreichen. Man kann alle seine Diplome einreichen, sein Master-Bachelor-Zeugnis, das Staatsexamen, also nach dem Referendariat, und kann das sich anerkennen lassen. Das kostet allerdings 800 Franken. Also ist natürlich ein Batzen Geld erstmal, aber es lohnt sich, denn man bekommt als Lehrer ohne Diplom nur 80% des Grundlohns einer vergleichbaren Lehrperson.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall dann, ja.
Absolut, ja.
Und eben bei dir läuft es dann wahrscheinlich noch, oder?
Es ist noch am Laufen. Sie haben jetzt alle verschiedenen Diplome und Kopien, die sie haben wollten, haben sie bekommen. Mhm. Und das dauert jetzt. Also das ist jetzt gerade in Prüfung, dieses Gesuch. Und sobald dann dieser Entscheid vorliegt, bekomme ich dann eine Nachricht. Ja. So, das heißt, es kann sein, dass ich als Gymnasiallehrer anerkannt werde, aber nicht als Sekundarschullehrer. Ich bin jetzt momentan an einer Sekundarschule, bedeutet, ich würde dann quasi stufenfremd unterrichten.
Das bedeutet, dass du, obwohl du, würde ich jetzt mal sagen, höher qualifiziert bist, trotzdem nicht den Lohn bekommst, den du bekommen würdest, wenn du für die Sekundarschule qualifiziert wärst, oder wie?
Jein, also das Gehalt der Gymnasiallehrer ist etwas höher als das für die Sekundarschullehrer. Allerdings ist es so, dass man als Gymnasiallehrer, der stufenfremd unterrichtet, dann zwei Stufen tiefer bezahlt wird. Also als Gymnasiallehrer wird man dann immer noch bezahlt, aber zwei Stufen tiefer. Das kommt ungefähr auf dasselbe hinaus wie als anerkannter Sekundarschullehrer. Also es macht nicht viel aus. Vielleicht verdient man ein paar Franken mehr.
Ja, du würdest dann vielleicht nicht so viel verdienen wie ein Lehrer, der, wenn wir jetzt an einer Gymnasialstufe schaffen würdest, aber du verdienst immer noch mehr als jetzt einer als wenn du eine nicht so hohe Ausbildung hättest für eine Sekundarschule halt.
Genau, also es ist noch nicht 100, ich habe es noch nicht erlebt, aber so wie ich das jetzt gelesen habe und recherchiert habe, wird das gut darauf hinauslaufen, ja.
Okay. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, so wie sind denn so, was sind denn so die Herausforderungen beim Unterrichten in der Schweiz? Ja, wie unterscheidet sich das oder gibt es auch vielleicht Gemeinsamkeiten?
Ja, also es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Also das System in der Schweiz ist zwar anders als in Deutschland. Es liegt nicht nur an den Bezeichnungen, sondern auch das Schulsystem an sich. Also muss da schon erstmal sich so ein bisschen einfinden. Also ist klar, es gibt auch Gymnasien, es gibt auch andere weiterführenden Schulen, wie zum Beispiel die Sekundarschule, an der ich unterrichte. Auf den ersten Blick denkt man, okay, es ist doch schon viel anders, aber wenn man genau hinschaut, gibt es viele Parallelen. Die heißen dann ein bisschen anders, die Schulformen. Also Sekundarschule ist gegliedert in A, B und C. A ist dann etwas für, ich sag mal, Fortgeschrittene, also für Schüler, die etwas lernstärker sind. Die B ist dann ein bisschen vergleichbar mit der Hauptschule. Und dementsprechend, ich glaube, C gibt es mittlerweile auch nicht mehr so. Das war dann wirklich noch schwächer. Das ist dann mittlerweile ausgegliedert. Also es ist relativ ähnlich. Und wenn man an einer Sekundarschule ist, kann man auch wechseln zwischen den Zweigen. Also es gibt dann Aufstufungen, Abstufungen. Und das gibt es in einer deutschen, ich sag mal, Gesamtschule auch. Nur, dass man hier dann kein Gymnasium, also man kann hier keine gymnasiale Laufbahn an einer Sekundarschule machen. Man kann allerdings auch hier wechseln. Also es gibt auch hier diese Gymi-Prüfungen. Und da muss man sagen, es ist schon etwas schwerer, hier ans Gymnasium zu kommen. Es gibt eine Prüfung, die man ablegen muss. Und daraus resultiert einfach, dass insgesamt 20% aller Schüler hier nur aufs Gymnasium gehen. Also 80% gehen hier wirklich auf die Sekundarschule und üben dann auch einen, machen eine Ausbildung und gehen dann einem Beruf nach, der kein Studium erfordert.
Ja, obwohl man noch sagen kann, dass auch später, es gibt ja auch viele, die machen erst eine Lehre und später machen sie dann irgendwie eine Berufsmatura, gibt es ja, oder? Berufsmatura.
Genau.
Also eben, das ist dann auch wie so ein Abitur und womit sie auch studieren können und viele entscheiden sich auch dafür. Gerade, also ich glaube, einerseits die Lehre ist hoch angesehen auch in der Schweiz und viele wollen auch so quasi wie einmal in der Lehre gewesen sein. Das ist zumindest das, was ich so aus meinem Umfeld erlebe. Die wollen einfach mal eine Lehre gemacht haben, wollen mal praktisch gearbeitet haben. Und hinterher machen sie dann nochmal ein Studium oder sogar zwei. Also ich kenne wirklich einige, die da wirklich so spannende Karrieren gemacht haben, vom Elektriker zum Ingenieur und hinterher haben sie noch ein MBA gemacht und sind jetzt irgendwie Manager oder irgendwas anderes Höheres. Also da gibt es wirklich spannende Geschichten. Aber wie, weil ich weiß es jetzt nicht, wie hoch ist denn der Anteil in Deutschland an den Gymnasien, also an den Schülern, die aufs Gymnasium gehen?
Da kann ich jetzt keine genaue Zahl nennen. Ich weiß nur, dass sie doch bedeutend höher ist.
Ja, also und, ich weiß nicht, ja, und es gibt ja noch die Gesamtschule, gell? Das muss man ja auch noch sagen. Die Gesamtschule, wo du das Abitur machen kannst.
Stimmt. Also ich gehe davon aus, dass ich gehe davon aus, schätzungsweise, dass es mehr als die Hälfte ist, wenn man die Gesamtschulen mitrechnet. Also es ist auf jeden Fall höher als der Anteil in der Schweiz.
Ja, und auch der Anteil, das weiß ich zumindest, oder meine ich zu wissen, dass der Anteil an Studierten in Deutschland auch etwas höher ist als in der Schweiz. Ja. Das habe ich mal zumindest, ja. Das habe ich zumindest so im Kopf. Und sprachlich, wie ist es denn da? Weil eben Zürichdeutsch, oder?
Genau, also die Sprache ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Klar, wenn man als Deutsche, also wenn man von Deutschen gefragt wird, ja, sag mal, was für eine Sprache? Also sprechen die dann auch Deutsch? Sage ich, ja, Schweizerdeutsch halt. Und ja, verstehst du das denn überhaupt? Und ich meine, klar, man muss schon die ersten Wochen sich hart konzentrieren, um da wirklich genau was zu verstehen. Aber ich glaube, nach ein paar Wochen, ich glaube, es hat 2-3 Wochen gedauert, wo man wirklich hochkonzentriert zuhört, und dann ist das ein Selbstläufer. Also mittlerweile verstehe ich das, was im Fernsehen gesprochen wird, was auch so unter den Zürchern oder den Schweizern gesprochen wird, das versteht man dann auch. Also es ist wirklich nur eine Gewöhnungssache. Mehr ist es nicht. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen, dass die Kollegen dann mit einem Schweizerdeutsch reden, aber ich glaube, das ist kein Problem. Also wenn man auch dann was nicht versteht, kann man auch nachfragen und sagen, Entschuldigung, könntest du das nochmal wiederholen? Das ist kein Problem. Ja, also die Kollegen sind da schon sehr hilfsbereit, muss man sagen. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr schön finde. Gerade wenn man als Deutscher in die Schweiz kommt, man wird nicht unbedingt nur ins kalte Wasser geschmissen, sondern man wird auch aufgefangen. Also die wissen, ey, der ist neu hier und kennst du das schon? Hast du schon Erfahrung damit? Und komm, wir helfen dir. Hier habe ich noch Materialien. Hier läuft das in der Schweiz so. Guck mal, hier kann ich dir helfen. Es ist schon eine große Hilfe, was ich da erfahren habe. Und gerade wenn man als Sekundarschullehrer arbeitet, hat man viele Fächer. Und als Gymnasiallehrer hat man halt nur 2 Fächer studiert in der Regel, vielleicht auch noch 3. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ja. Aber das ist eher so eine Sache, die was mit dem mit der Schulart zu tun hat. Das ist in Deutschland nicht anders. Also an einer Realschule muss man auch unter anderem mehrere Fächer unterrichten, auch die man nicht unbedingt studiert hat.
Okay, das wusste ich.
Das ist ja leider Fakt. Ja, das ist schon so.
Okay. Und die Schülermentalität, wie ist das denn? Merkst du da irgendwelche Unterschiede oder mehr Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und der Schweiz?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist die Mentalität dieselbe. Ich denke, da hat man überall, wenn man, egal wo man auf der Welt ist, hat man in diesem Alter eine etwas ähnliche Mentalität bei den Schülern. Ich denke, wenn man dann so eine 8. Klasse oder 7., 8. Klasse unterrichtet, dann ist es einfach geprägt von der Pubertät. Das ist überall ungefähr gleich. Also ich merke da keinen großen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die Eltern etwas mehr dahinter sind. Also die Eltern sind schon sehr eingespannt hier. Das war mir schon ein bisschen neu. Also die Eltern werden auch teilweise eingeladen und wird gesagt, ja, so, sie können sich gerne hinten reinsetzen, ja, wenn sich der
so auf eine Tür oder so.
Ja, so in der Art. Das war für mich ein bisschen neu, aber ich bin dafür offen. Also ich denke mir, okay, wenn das funktioniert, dann sehr gerne. Die Eltern sagen, ja, ich komme dann gern vorbei, ich setze mich hinten rein, wenn ich merke, der Sohn verhält sich doch nicht so gut, dann komme ich mal gucken und schaue mir das mal genau an. Also es ist wirklich schön für uns als Lehrer, dass wir wissen, die Eltern sind dahinter, weil das erleichtert uns das Leben. Im Sinne der Schüler natürlich, weil wenn man als Lehrer merkt, die Schüler, die Eltern, die ziehen an einem Strang mit den Lehrern, dann kann das auch gut funktionieren. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in letzter Zeit in Deutschland. Da habe ich immer mehr gemerkt, dass da so eine Anti-Haltung den Lehrern gegenüber aufgekommen ist. Und das macht es natürlich schwierig. Also auch am Gymnasium, es macht es schon schwierig, wenn man dann merkt, der Rückhalt von den Eltern ist nicht mehr so da. Und das hat man hier schon. Das ist so ein bisschen traditioneller noch.
Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht? War das dann so irgendwie, dass man irgendwie nicht als Eltern nicht akzeptiert hat, dass jetzt bestimmte Noten kamen, wo man dann als Eltern vielleicht dachte, ja, der müsste eigentlich besser sein und wird ungerecht benotet, oder war das Sozialverhalten oder generell so, dass man irgendwie Lehrer kritisch sieht? Woran
Ja, eigentlich alles. Alles, was du gerade erwähnt hast, das trifft ungefähr zu. Also das war die letzten Jahre, ist es auch immer schlimmer geworden. Man bekam dann schon, also ich glaube, auch Lehrer, die jetzt zuhören, die können mir dann wahrscheinlich auch zustimmen, dass man dann von dem einen oder anderen Elternteil auch gern mal gesagt bekommt, wie man seinen Job zu machen hat. Also das ist natürlich dann schwierig, gell? Also man hat dann nicht nur die Schüler, die man erzieht oder die man versucht, möglichst gut zu erziehen, sondern man hat auch noch die Eltern, die einem dann vielleicht so ein bisschen reingrätschen. Das macht es nicht einfacher. Und das wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, immer schlimmer. Das wird wahrscheinlich hier eine ähnliche Dynamik vielleicht auch ja, annehmen. Allerdings ist es hier noch schon ein gutes Stück besser. Also ich kann schon sagen, die Eltern ziehen hier an einem Strang. Und wenn ich dann eine Nachricht schreibe, heute war das Verhalten zu beanstanden oder das und das ist vorgefallen, dann kommt direkt, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal mit unserem Kind sprechen und werden dann nochmal drauf eingehen. Und dann merkt man auch, es nützt etwas. Also es bringt schon etwas.
Das heißt, du stehst dann direkt mit den Eltern auch in Kontakt?
Genau.
Über welche Plattform? Nur, was du sagen darfst, oder? Schreibst du denen dann eine SMS oder wie läuft das?
Nee, es gibt eine App. Es gibt eine App dafür, die extra für solche, für solche Dinge, die Kommunikation zwischen Klassenlehrern oder auch Fachlehrern und Eltern erschaffen wurde. Diese App ist wahrscheinlich auch aus datenschutzrechtlichen Gründen ist sie zugelassen. Das heißt, es ist eine offizielle App, die wird auch genutzt. Also die üblichen Programme sollten hier nicht benutzt werden. Aber diese App klappt hervorragend. Also es ist wirklich sehr einfach, sehr leicht, eine Nachricht an die Eltern zu schreiben. Man bekommt prompt eine Push-Mitteilung mit der Antwort. Und das klappt schon ziemlich gut. Das sind also schon viele Dinge, die hier ein wenig digitaler ablaufen. Und die Ausstattung der Schulen ist hier dann doch schon ein kleines bisschen besser als in Deutschland.
Ja. Also ein kleines bisschen oder war das so ein bisschen, oder wirklich besser?
Wirklich besser. Also das Budget der Schulen ist exorbitant höher. Also das nur so als Beispiel, so als damit man eine Richtlinie hat, die Fachschaft, die hat hier beispielsweise in Deutschland hat die Fachschaft pro Jahr 200 Euro gehabt an meiner Schule an Budget. Hier sind es dann pro Fachschaft 2000 Franken. Und wenn die aufgebraucht sind gegen Ende des Jahres, dann kann man nochmal 2000 bekommen. Also das ist nur so ein grober Richtwert. Also das ist schon ein Unterschied.
Das ist das Zehnfache. Und klar, wenn man jetzt überlegt, okay, hier ist auch alles ein bisschen teurer, aber es ist ja nicht doppelt so teuer, dann ist das trotzdem immens viel mehr an Geld.
Es ist das 10- bis sogar 20-fache, wenn man halt nachher nochmal gegen Ende des Jahres den gleichen Wert nochmal bekommt.
Ja.
Und die Schule hat ein Budget. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber das sind Zahlen, also da kann man in Deutschland wirklich von träumen. Ich habe jetzt als Beispiel in meinem Klassenraum einen großen Kopierer und Drucker, den gibt es in jedem Raum. Natürlich auch einen Beamer, einen Visualizer. Also man hat alles, was man braucht und das ist schon cool. Also
das bei den niedrigen Steuern, oder?
Das frage ich mich immer wieder, genau. Also trotz der niedrigen Steuern wird hier wirklich sehr viel finanziert. Und ich meine, das ist schon was Tolles. Also wenn man hier merkt, die Bildung, die hat hier einen Stellenwert. Ja, man wird, die Schüler werden gewertschätzt dadurch, die Lehrer werden gewertschätzt, die Bildung an sich wird gewertschätzt. Und
ich glaub,
macht dann schon Spaß.
Ja, also die Bildung ist, wenn man nicht in Bildung investiert, in was dann, oder denke ich mir nur so. Das ist eine der Basis oder die, das ist überhaupt die Basis, die wir haben in unserer westlichen Welt, die auf deren unser Wohlstand beruht, oder? Aber ja.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ja, und das gefällt mir hier sehr gut. Ja. Das gefällt mir halt hier sehr gut. Das merkt man, also ist ein krasser Unterschied.
Ja, das ist wirklich. Da können wir jetzt schon ein eigenes Video drüber machen, über das Ganze, aber wir machen mal einfach mit den Fragen weiter, oder?
Genau.
Wie unterscheidet, jetzt gehen wir mal weg von der Schule, wie unterscheidet sich denn das Alltagsleben in der Schweiz von dir im Vergleich jetzt Deutschland-Schweiz?
Ja, also ich glaube, das Alltagsleben, das hängt dann schon so ein bisschen ab, das ist ja ganz individuell, je nachdem, was man in Deutschland macht. Wenn man in der Stadt wohnt, hat man, glaube ich, allgemein etwas anderes Alltagsleben als auf dem Land. Allerdings muss ich sagen, ist halt hier die Lebensqualität, das sagst du ja auch immer wieder, die ist halt schon extrem hoch. Ich lebe halt in Zürich, das heißt, man hat hier enorm viele Möglichkeiten, ob das jetzt kulturelle Ereignisse sind, ob das jetzt kulinarische Dinge sind, also Restaurants, Cafés, Pop-Up-Läden, also man hat hier wirklich auch viel Grünflächen, man hat Parks, man hat den See, das ist eine Sache, die man also wirklich sehr, sehr schätzen kann. dass man auch die Berge in der Nähe hat. Also man ist in, ich glaube, 40 Minuten bin ich schon auf dem nächsten Berg mit dem Auto, wenn man im Auto fährt. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist etwas, was man eigentlich schon nicht unbedingt überall hat. Jetzt ja. In Deutschland. Also das ist schon toll.
Ja, das denke ich auch. Je nachdem, wo man gerade herkommt. Aber ich meine, die Berge und die Seen, das hast du in Deutschland eigentlich kaum. Oder das hast du vielleicht in Oberbayern so.
Genau.
Annähernd so, aber eben, du kommst aus dem Saarland. Ist ja auch ein schönes Fleckchen.
Aber absolut.
Dann schon nicht so vergleichen miteinander.
Man kann es nicht direkt vergleichen, genau. Also es ist, ich glaube, es gibt überall schöne Regionen, aber wenn man so dieses komplette Paket nimmt, ja, also man hat das Städtische, man hat das Traditionelle, man hat das Kulturelle und auch die Berge und Seen, die Natur, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, was man hier hat. Und dazu kommt halt einfach noch, wie schon eben erwähnt, die gute Bildung, die gute medizinische Versorgung, das super tolle Nahverkehrsnetz, muss man einfach sagen. Also das sind schon sehr viele Pluspunkte, die da zusammenkommen. Und ich glaube, das Gesamtpaket macht es dann letztendlich aus.
Ja, denke ich auch. Und die Lage in Europa, wie schätzt du die ein von der Schweiz?
Ja, super. Also man ist schnell in Deutschland, man ist schnell in Frankreich, man ist schnell in Italien. Also ein Wochenendstrip mal nach Mailand zu machen oder in die Berge zu machen oder auch nach Deutschland, das ist wirklich super. Ich kann innerhalb von 4 Stunden in meiner Heimat sein. Das ist jetzt auch nicht die Welt, gell, mit dem Auto. Und wenn ich das ist nichts. Und wenn ich nach Paris will, bin ich auch in wenigen Stunden mit dem Zug dort. Also es ist schon, wenn man die Lage so betrachtet in Zentraleuropa, das ist schon... Ja, es ist das Gesamtpaket, ne? Es ist einfach schon super.
Ich weiß ja. Ich komme da auch immer ins Schwärmen so.
Ja.
Eben, wir wollen ja nicht sagen, dass hier der allerbeste Ort der Welt ist oder so, aber
nee.
Ich kann natürlich, ich kann immer guten Gewissens sagen, eben, ich komme aus dem Ruhrgebiet und die Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen, können das wahrscheinlich auch sagen. Das Ruhrgebiet ist schön, wenn man so Fußball gucken will oder so, gell, zur Dortmund gehen ins Stadion, das ist super geil. Aber dann hört es auch irgendwie ein bisschen auf. So. Und daher kann ich auch guten Gewissens sagen, dass ich es hier halt mega, mega schön finde und mega angenehm. Aber es ist auch schön zu hören, dass es anderen dann auch so geht, ja, und dass sie das auch so schätzen.
Absolut, ja.
Und ja, wie ist das denn mit den Schweizern? Wie wurdest du aufgenommen? Jetzt so, sagen wir mal, von Kollegen oder von Nachbarn?
Ja, also genau. Das sind so die ersten Berührungspunkte, die man hat, wenn man neu in der Schweiz ist. Das sind die Nachbarn, das sind die Kollegen, wenn man hier neu arbeitet. Und da muss ich sagen, war das nicht so wie erwartet oder wie das jetzt viele Deutsche erwarten. Die sagen, also ich höre schon oft, dass die Schweizer relativ, sag mal, Ausländern, vor allem Deutschen gegenüber, skeptisch gegenüberstehen. Das mag vielleicht sein, aber ich muss sagen, ich habe diese Erfahrung so bis jetzt Gott sei Dank noch nicht machen können. Also es ist wirklich ganz anders. Ich wurde hier super mit der Nachbarschaft, bin ich super ins Gespräch gekommen, die sind so nett. Man hat erstmal ein nettes Gespräch gehabt, man hat sich ein bisschen ausgetauscht, wenn man sich auf dem Flur begegnet oder draußen, dann redet man. Also es ist schon sehr herzlich. Ja, also das fand ich toll. Es ist auch international hier, das heißt, eigentlich in Zürich, vor allem in Zürich ist man es gewohnt, gell? Also es ist man hat Nachbarn aller Nationalitäten, ja, das sind dann, der eine ist ein Anwalt, das andere ist ein Arzt, das andere ist ein Doktor, die kommen aus allen Ländern der Welt, aber auch natürlich viele Schweizer. Und die reden nicht nur Schweizerdeutsch, sondern die schreiben auch in der WhatsApp-Gruppe der Nachbarschaft Schweizerdeutsch. Und das ist halt schon, lustig, aber es ist auch cool. Die Kollegen sind auch wirklich sehr nett gewesen. Die haben, habe ich ja eben schon erzählt, mich super aufgenommen. Die Schulleitung ist sehr wertschätzend und das sind so Sachen, die dann wirklich wie Balsam sind. Wenn man neu herkommt, sind so viele Sachen neu, dann ist das so eine Sache, die wirklich doch einem extrem hilft. Also das ist schon super. Ja. Da habe ich bis jetzt wirklich gute Erfahrungen gemacht. Man muss natürlich sagen, Zürich ist nicht die ganze Schweiz. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht je nachdem, wo man hingeht, dass man natürlich dann schon gleich mal die ein oder andere Erfahrung macht, die nicht so schön ist. Also mein Bruder hat mir zum Beispiel davon erzählt damals, gell, die ein oder andere Erfahrung ist vielleicht nicht schön, muss man natürlich auch dazu sagen, aber dann relativiere ich immer, das gibt's in Deutschland bestimmt auch. Also
ja,
okay. Gell, oder in anderen Ländern. Also da würde ich sagen, ist es in der Schweiz nicht anders als sonst wo.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, wenn ich das mal, ich weiß, ist natürlich immer schwierig zu sprechen für eine Allgemeinheit, aber ich glaube, wir Deutsche sind dann immer so ein bisschen verwundert, wenn wir im Ausland dann, oder wenn wir mitkriegen, dass wir im Ausland nicht ganz so beliebt sind, oder? Ohne jetzt zu meinen, dass das hier in der Schweiz so wäre. Aber eben, wir haben halt auch, das habe ich erstmal so überhaupt mitgekriegt, so als ich dann hergekommen bin, diese Normalität, die man denkt, die es gibt auf der Welt, ist normal, wie man sich verhält, wie wir uns verhalten in unserer Region, das ist nicht unbedingt, also eben, das ist bei uns normal, aber woanders ist das nicht normal. Wenn du dann woanders hingehst, du merkst es vielleicht gar nicht. Also vor allem, wenn man eher der Lautere ist, nur im Vergleich, oder nicht generell laut, sondern einfach nur, wenn man jetzt zwei Gruppen hat und die einen sind lauter als die anderen, dann merkt das die lautere Gruppe zum Beispiel nicht, dass sie irgendwie nicht gut ankommt oder so, die ist einfach so laut. Und das ist auch, das habe ich auch schon, auch innerhalb Deutschlands gibt es das doch auch. Ich habe mal eine Sendung gesehen über Norderney, die Insel, gell? Und die haben immer gesagt, am schlimmsten sind die aus Nordrhein-Westfalen, wir nennen die immer Nordrhein-Vandalen. Und dann habe ich so, ja, es ist irgendwie dann schon, so sind dann auch die kulturellen Unterschiede auch innerhalb Deutschlands. Und das ist dann halt auch hier in der Schweiz natürlich auch der Fall. Und da, ja, eben.
Absolut. Ich glaube, dass diese Kultur oder auch, sagen wir mal, die charakterlichen Eigenschaften, dass die auch in Deutschland von Region zu Region unterschiedlich sind. Also ich sag mal, im Saarland oder allgemein im Süden ist man dann doch wieder anders als in Berlin oder im Norden Deutschlands. Also das merke ich dann schon auch innerhalb Deutschlands. Das berichten auch viele andere Freunde, die jetzt überall in Deutschland verteilt sind. Also wenn man im Süden ist, dann ist man, das ist so mein eigener Eindruck, dann ist es dann doch schon etwas, sag mal, herzlicher meistens, etwas ein bisschen familiärer, Kultur, also traditioneller auch. Und im Norden ist es ein bisschen kühler. Ja, das ist vielleicht meine eigene Wahrnehmung. Vielleicht nehmen das aber auch Leute aus Norddeutschland anders wahr. Das muss nicht jetzt wertend sein, aber es ist ein bisschen anders einfach. Und das habe ich selbst gemerkt, als ich damals in meinem Referendariat in Leverkusen war, also in Nordrhein-Westfalen. Und da ist mir als Saarländer, ich hatte schon so einen leichten Kulturschock. Also, ja, schon. Also das war für mich so ungewohnt. Man sagt dann natürlich, die Kölsche, also die Kölner, die waren für die Kollegen Kölsche Frohnaturen. Ja, aber das war dann doch relativ anders. Also da dachte ich mir so, also irgendwie sind die doch schon sehr steif hier. Also das war meine Empfindung. Vielleicht war es auch natürlich nur, ich möchte dich jetzt verallgemeinern, aber vielleicht war das in diesem kleinen Kreis so. Das ist mir dann doch aufgefallen, dass die relativ distanziert sind und ein bisschen kühler. Nicht alle. Ich meine, meine Freundin kommt von da. Allerdings als Saarländer ist man dann schon anderes gewohnt, gell? So ein bisschen mehr familiärer, auch im Kollegium, also in der Schule, da merkt man es dann schon. Also es ist schon ganz anders. Und deswegen ist es für mich als Saarländer in der Schweiz ein bisschen leichter gefallen. Und es ist nicht so negativ aufgestoßen, aber es mag vielleicht sein, dass jemand anderes aus Berlin das hier vielleicht nicht gut oder noch besser findet. Das ist natürlich ganz individuell.
Ja. Du hast noch deinen Bruder erwähnt und er ist ja schon vor 10 Jahren, hast du gesagt, ist er in die Schweiz gezogen, oder? Ja. Das war, glaube ich, auch noch ein bisschen eine andere Zeit. So, wenn ich mit meiner Frau darüber spreche, sie ist ja Schweizerin, eben als es dann losging mit der Person Freizügigkeit, das war, glaube ich, 2005, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da kamen natürlich sehr viele Deutsche auf einmal und da waren die Schweizer schon wie überrumpelt, so, weil eben die Deutschen kamen hierher und haben halt gedacht, so, sie können hier so auftreten wie in Deutschland auch, und gerade so, wenn es zum Beispiel im Restaurant dann der Fall war, dass dann Deutsche bedient haben, das ist dann nicht immer alles so nach den Schweizer Standards gelaufen. Und da war ja auch wirklich, da war ja fast jeden Tag war ja in der Zeitung was darüber, über dieses Thema und so. Und da wurde auch im Fernsehen darüber berichtet. Aber ich glaube, mittlerweile wissen die Deutschen auch ziemlich genau irgendwie, oder zumindest merken es ziemlich schnell, dass es hier anders ist. Oder man kann sich ja auch heutzutage eben, da gibt es ja Bücher drüber und dann Blogs und eben auch YouTube-Kanäle und so, da kann man ja schon gut drüber informieren, dass die Schweiz eben kein kleines Deutschland ist.
Oder? Absolut. Und das ist ja auch eine super Sache, die du dann auch immer wieder, oder auch, also du und auch noch ein paar andere, die das immer bei Instagram und anderen Kanälen wieder klar machen. Ich glaube, das sensibilisiert dafür, dass die Menschen halt einfach verstehen, die Deutschen verstehen, das ist jetzt nicht einfach nur eine deutsche Provinz oder so, das ist ein anderes Land und die Schweizer sind halt eben Schweizer. Und wenn man das auch so aufnimmt und wenn man auch so den Schweizern gegenübertritt, ja, also auch respektvoll und nicht nur so, das sind die, ja, so diese ländlichen, Deutschen, gell, das ist ja nicht der Fall, aber das sehen vielleicht manche so und ich kann mir natürlich auch dann gut vorstellen, dass das überhaupt nicht gut ankommt. Ist ja auch verständlich, gell? Als Schweizer wird mir das auch nicht gut gefallen. Und wenn man das weiß, wenn man dafür sensibilisiert ist, ich glaube, dann kommt man ganz anders den Schweizern auch klar.
Das denke
aber
ich
auch überall auf der Welt, also nicht nur in der Schweiz.
Ja, genau. Und eben, ich bin jetzt 7 Jahre hier, etwas über 7 Jahre. Und ich habe selber noch nie eine negative Erfahrung gemacht in Bezug auf meine Nationalität. Ich habe nur einmal mitgekriegt, wie sich eine, ich glaube, sie war Schweizerin, man weiß es ja nie genau, man hat ja den Pass nicht oder so, aber sie hat sich mal tierisch aufgeregt, das war im Schwimmbad über eine Person aus Deutschland. Ich weiß aber nicht genau, worum es da ging, aber ich habe auch gedacht, so oh, krass, was da jetzt vorgefallen ist, keine Ahnung, aber eben, dass es natürlich dann manchmal schon zu Reibungen kommt und dann man dann irgendwie merkt, so, oh, der ist jetzt aus Deutschland und dann kommen dann halt Vorurteile. Ist ja auch alles so ein bisschen das, was uns anerzogen wurde und so. Und eben, es war halt, das kennen wir doch auch, oder, aus Deutschland. Das ist da auch schon manchmal schon so eben, was man da in der Kindheit, das ist auch nicht alles richtig gewesen. Und wie du gesagt hast, in Deutschland als Ausländer ist es ja auch nicht super easy alles, oder? Das ist dann, muss man natürlich auch sagen, ne?
Das ist es halt, ne? Als Deutsche in Deutschland kriegen wir das nicht so mit, aber wenn man dann selber Fremder in Deutschland ist, kann man bestimmt auch die eine oder andere Geschichte erzählen. Also ich habe jetzt bis jetzt nur einmal die Erfahrung gemacht, dass eine ältere Frau, ich gehe davon aus, dass sie Schweizerin war, dass sie sich in der Tram einfach weggesetzt hat. Also ja, also sie hat gemerkt, wie meine Freundin und ich halt Deutsch miteinander reden und das hat ihr anscheinend nicht so gepasst. Wie bitte?
Vielleicht war es ja auch einfach nur zu laut für sie.
Also, ja, das ist eine Mutmaßung, aber ich konnte mir das auch nicht genau erklären. Ich konnte mir vorstellen, dass es vielleicht das war. Vielleicht war es auch ein anderer Grund, ich weiß nicht. Aber jedenfalls war sie nicht so amused und hat sich dann weggesetzt. Nichts Schlimmes, gell? Wir wurden nicht jetzt mit irgendwas konfrontiert, aber das ist natürlich schon eine unangenehme Erfahrung, muss man schon sagen. Woran es genau liegt, weiß man natürlich nicht, aber ob wir jetzt laut waren, ist glaube ich eher nicht, oder ob es jetzt irgendwas anderes war. Kann schon sein, dass sie dann vielleicht einfach sich ein bisschen fremd gefühlt hat oder wie auch immer, das kann natürlich sein. Das sind jetzt aber, wie gesagt, einzelne Erfahrungen und das könnte es überall geben.
Nein, genau. Und eben das mit dem Laut, das war mehr so ein kleiner Joke von mir. Das war nicht ernst gemeint. Aber eben, ich glaube auch, das ist schon eben damit, oder das meinte ich auch, das ist so ein bisschen auch Erziehungssache und gerade wenn man ein bisschen älter ist, ja, ich meine, wie alt war sie denn? War sie schon so über 70?
Ja,
also ja, schon über 70. Also es gab ja, also dann kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen, das sind schon auch andere Zeiten damals gewesen und was da einen dann, also ich habe auch schon Sachen gehört so von Älteren, wie auch dann damals auch mal Deutsche aufgetreten sind in der Schweiz, war auch nicht alles so easy oder gibt es, naja, eben, das waren auch andere Zeiten irgendwie, ja. Heute ist ja irgendwie alles ein bisschen entspannter, so finde ich, so, auch der Umgang.
Ich kann mir es gut vorstellen, ja. Und wie gesagt, das sind auch Einzelfälle und vielleicht, also meine Freundin hat diese Erfahrung sonst vorher nicht gemacht. Dementsprechend, sie ist ja schon seit über 2,5 Jahren hier und ja, von daher, ja. Der Großteil der Erfahrungen ist wirklich positiv.
Ja. Hinterher werden sie dann gucken, wenn ihr dann vielleicht mal irgendwann Kinder bekommt und eure Kinder werden, denke ich mal, so ist es eigentlich bei den meisten, wenn dann auch Schweizerdeutsch sprechen. Und wenn dann du irgendwo in der Öffentlichkeit bist und sprichst dann Hochdeutsch und dein Kind antwortet dann in Schweizerdeutsch, dann gucken sie, also so ist es bei mir zumeist immer, dass ja wirklich alle mal gucken, so, oh, was ist denn da los?
Ja, das ist schon spannend auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen, das finde ich eigentlich auch ganz cool bei Kollegen, die das auch so, bei denen das auch so ist, die dann Deutsch sprechen, Hochdeutsch und das Kind spricht dann Schweizerdeutsch. Ich finde es immer wieder lustig, aber
lustig,
ja. Auch cool, ja.
Ja. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Was war denn das Überraschendste oder das Unerwarteste, das du hier in Bezug auf die schweizerische Kultur entdeckt hast?
Also das Überraschendste, ich sag mal klar, die Sprache ist natürlich schon anders. Gell? Wenn man, also ich habe das am Wochenende mal getestet, ich habe meinen Eltern einfach mal so einen Ausschnitt bei Instagram oder bei YouTube so ein Video gezeigt, wie die hier in der Schweiz reden und die haben einfach kein Wort verstanden. Also was ist das? Ist das jetzt wirklich so? Reden die wirklich so? Verstehst du die denn? Ja? Also das ist für jemanden, der neu hier ist, ist es, glaube ich, wirklich sehr überraschend. Allerdings, ich glaube, das, was ich ziemlich süß fand, ziemlich überraschend war, wie die Art und Weise, wie man hier das Altpapier brennt. Oder wie man das, sagen wir mal, so schön feinsäuberlich übereinander stapelt und mit so einem Seil wie so ein Geschenk verpackt, ja, und zusammenbindet, das fand, ja. Also das war für mich wirklich das Überraschendste. Ich dachte mir, wirklich jetzt, oder, also muss man das so machen, oder das macht man hier so? Fand ich dann doch sehr, wirklich sehr lustig, aber ich finde es auch an sich nicht schlecht. Also es ist schon, egal wo man hingeht, man sieht dann immer vor der Tür, immer am Abend davor oder an dem Morgen, wenn es abgeholt wird, dieses Paket, wie so ein Geschenk vor der Tür. Also es ist schon beeindruckend, wie das hier gemacht wird.
Sieht doch gar nicht wie Altpapier aus, gell? In den meisten Fällen. So, okay, das ist jetzt irgendeine Zeitung geliefert worden oder so, wenn man es nicht kennt, oder?
Genau, ja. Ja. Das war so mitunter das Überraschendste für mich.
Genau. Gehen wir dann über zur nächsten Frage. Was vermisst du denn am meisten aus Deutschland?
Also natürlich, ich glaube, das habe ich jetzt auch bei den Menschen, die du vorher interviewt hast, auch immer wieder gehört. Das ist einfach die Familie oder die Freunde aus der Heimat. Das ist klar. Natürlich denkt man drüber nach, jetzt unter der Woche kann man sich nicht einfach mit dem besten Freund oder mit den Bekannten treffen. Das ist natürlich schwierig. Auch die Familie ist nicht direkt um die Ecke oder im Nachbarort, sondern man müsste dann schon 4 Stunden fahren. Das relativiert sich jetzt bei mir, wie gesagt, weil ich schon relativ oft in meiner Heimat bin. Also ich bin alle 2 Wochen oder 3 Wochen bin ich dann zu Hause. Das ist jetzt bei mir der Fall, weil ich nicht so einen weiten Weg habe. Aber jemand, der jetzt aus Norddeutschland kommt, bei dem wird zwar, oder wie du aus Nordrhein-Westfalen, da wird es jetzt nicht so oft der Fall sein.
Ja, das ist schon.
Ja, das ist schon etwas, was ich dann vermisse in Deutschland. Und wenn es jetzt ein anderes Thema ist, also jetzt unabhängig von Freunden und Familie, ich glaube, was ich hier so wirklich vermisse, ist so ein richtiger Drogeriemarkt, wie es in Deutschland ist. Ja, also das habe ich bis jetzt hier noch nicht gesehen. Das gibt es anscheinend nicht ganz so. Also es gibt, vielleicht ist es jetzt im Kommen. Allerdings.
Ich habe es noch nicht gesehen. Es gibt wohl schon so Drogeriemärkte, aber ehrlich gesagt, die sieht man ja hier nicht oft, oder? Also du bist jetzt aus dem Stegreif nicht, wo jetzt einer ist. Und das ist auch, das kann man auch nicht so vergleichen wie jetzt die Drogeriemärkte in Deutschland. Und es liegt auch daran, dass es so strenge Auflagen gibt, gesetzliche. Das ist gar nicht so leicht irgendwie, wie man sich das denkt. In Deutschland ist zum Beispiel Deutschland liberaler, ja, was es angeht. So. In meinem DM kriegst du auch Sachen zu kaufen oder auch im Drogeriemarkt oder auch im Supermarkt, die du hier in der Schweiz nur in der Apotheke bekommst.
Ja. Stimmt, ja.
Das ist ja auch schon so ein Unterschied. Aber ja.
Genau, also ja, das sind so die Sachen, die.
Wer weiß, oder? Vielleicht kommt ja mal einer aus Deutschland. Das Gerücht schwirrt ja schon seit Jahren irgendwie rum, so dass DM mal kommt oder Rossmann.
Aber ja, also ich meine, es gibt ja schon Discounter hier aus Deutschland, die mittlerweile hier gut etabliert sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass auch die großen Drogeriemärkte dann hier in die Schweiz auch ziehen. Und ja, also ich glaube, was ich noch vermisse in der Schweiz ist, dass man auch auf der Autobahn mal über 120 fahren kann. Das ist halt dann noch die letzte Sache, die mir eingefallen ist. Also es ist natürlich, man kann immer sagen, es ist entspannt, wenn man 120 fährt, aber wenn man dann weitere Strecken zurücklegt innerhalb der Schweiz, dann merkt man schon, okay, in dieser Zeit wäre ich in Deutschland schon wirklich viel weiter gekommen. Ohne dass man jetzt sagt, dass man jetzt in Deutschland rast oder so, das muss man nicht unbedingt, aber ich sag mal, es ist schon sehr, sehr strikt auch kontrolliert. Es gibt immer wieder 80er, 100er Zonen und das ist dann irgendwann mühsam. Das ist einfach auch, glaube ich, der Größe der Schweiz geschuldet. Ja, und auch der Topografie durch die Berge. Das ist dann etwas, was ich dann doch manchmal vermisse. Wenn man dann auf einer deutschen Autobahn ist, dann ist natürlich eine Kleinigkeit, die ich jetzt hier vermisse, aber das ist dann schon was Schönes.
Ja, genau. Das merkt man auch jedes Mal, wenn man über die Grenze fährt. Wenn es dann auf die Autobahn geht, dann geben da eigentlich alle immer Gas. Ob Schweizer oder Deutscher, die geben da immer Gas, gell?
Genau so ist es, ja.
Ja. Okay, und was kann denn, jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Frage, was kann denn Deutschland von der Schweiz lernen?
Ich glaube, dass Deutschland schon so ein bisschen mehr dieses Traditionsbewusste, das Traditionelle, etwas Konservative lernen können so von der Schweiz. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir hier schon auffällt. Die Schweizer sind sehr bewusst, achten darauf, dass sie zum Beispiel Schweizer Produkte kaufen. Die werden auch immer schön markiert. Das ist immer so eine Flagge drauf, eine Schweizer Flagge. Da sind die schon sehr, sehr traditionsbewusst und auch ihre, was ihre Kultur angeht, was ich auch sehr schön finde, muss ich sagen. Also auch diese, ja, die traditionellen Werte, die werden hier schon hochgehalten. Das finde ich schon schön und ich glaube, es wäre in Deutschland auch wünschenswert, wenn das auch vielleicht ein bisschen mehr noch berücksichtigt werden würde, wenn das wieder stärker käme. Ja, also auch dieses ja, Geiz ist geil-Denken, das so vor, ich weiß nicht, über 20 Jahren in Deutschland eher etabliert wurde, das hat man ja heute noch und die Spätfolgen sind ja meistens nicht so positiv. Also natürlich ist nichts gegen günstige Preise einzuwenden, aber diese Mentalität, so Geiz und alles muss günstig sein, damit geht auch eine schwindende Qualität einher. Und ich glaube, das hat man hier in der Schweiz nicht. Also man hat hier natürlich auch höhere Preise. Aber wenn man sich es genau anschaut, ich habe mir das wirklich in den letzten Monaten genau angeschaut, dafür stimmt aber auch die Qualität. Also man muss sagen, Qualität ist extrem hoch. Ob es jetzt Lebensmittel sind, ob es das Essen ist, ob es also im Restaurant, ob es das Essen ist bei irgendwelchen Bäckereien. Die Qualität ist hoch und das hat natürlich seinen Preis. Gute Qualität hat ihren Preis und das merkt man hier. Ja. Das wäre schon eine Sache, die man wahrscheinlich in Deutschland davon wieder abgucken könnte. Es muss nicht alles unbedingt mega sportbillig sein, wenn die Qualität denn gut sein soll. Das kann man nicht machen. Das geht nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Ja. Gibt es denn noch etwas, was Deutschland von der Schweiz lernen kann? Was die Schweiz von Deutschland lernen kann, Entschuldigung.
Gut, also mit Sicherheit. Also es ist ja, wie du schon eben sagst, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und man muss schon irgendwie realistisch bleiben. Ich will auch nicht sagen, die Schweiz ist das beste Land. Alles ist nur positiv. Es gibt mit Sicherheit auch Punkte, die mir vielleicht auch jetzt nicht einfallen, die auch die Schweiz lernen kann von anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland. Also was du eben erwähnt hast, diese Liberalisierung, also was alles erlaubt ist, den Markt zu öffnen auch, das kann auch positiv sein. Aber natürlich auch Sachen wie zum Beispiel die Elternzeit. Also das habe ich jetzt noch nicht am eigenen Leib erfahren, aber man kriegt es halt schon mit auf den Kollegen. Also dass zum Beispiel Mütter, die jetzt gerade frisch Mütter geworden sind, dass die natürlich nur, ich glaube, 16 Wochen haben. In Deutschland ist das ja ganz anders, auch noch nicht so lange, aber in Deutschland ist das dann doch schon viel besser geregelt. Also da haben die Eltern viel mehr Zeit, auch Männer, also auch die Väter haben da, ich glaube, bis zu 2 Monaten Vaterschaftsurlaub, meine ich. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen.
In Deutschland kannst du, glaube ich, sogar irgendwie das so aufteilen, wie du möchtest. Du könntest auch, ich glaube, ein Elternteil, wenn er nehmen will, muss er mindestens 2 Monate nehmen. Und dann hast du insgesamt 14.
Richtig, also 14 sind es insgesamt.
Du kannst aber dann auch sagen, irgendwie die Mutter bleibt irgendwie 6 Monate und der Vater bleibt dann 8 oder irgendwie so geht das schon auch.
Ja, ja genau. Also es ist auf jeden Fall mehr als in der Schweiz. Und das sind so Sachen, da denke ich, da wird vielleicht in der Zukunft noch was kommen, da wird vielleicht die Schweiz auch mitziehen. Auch was jetzt den Kündigungsschutz angeht. Also das habe ich mitbekommen, das ist in der Schweiz doch relativ sagen wir, arbeiterunfreundlich, also der Kündigungsschutz ist nicht sehr hoch. Ja. Kommt natürlich auch vielleicht auf die Firma an, aber grundsätzlich ist es nicht so. Also bei Lehrern ist es jetzt so, ich glaube, wenn man die Probezeit überstanden hat, das ist bei mir jetzt der Fall, dann hat man eine unbefristete Stelle. Ja, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nie gekündigt wird, aber das ist also kein befristeter Vertrag und ja, es ist, glaube ich, eine Sache, die Schweiz schon auch vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle sich abschauen könnte.
Ja, das sind auch so politische Fragen. Ich meine, ich denke, du weißt, wie ich so drüber denke, oder? Dass es eben, ja, was ich sagen will, es sind so politische Fragen. Das ist so etwas, was wirklich dann man aufgrund seiner politischen Einstellung dann entscheiden. So richtig Liberale würden jetzt sagen, so, Elternzeit will ich nicht, Kündigungsschutz will ich auch nicht, weil es hat ja auch beides Nachteile.
Natürlich, ja.
Will ich schon verstehen und da bin ich auch der gleichen Meinung wie du. In Sachen Elternzeit bin ich der Meinung, dass die Schweiz da definitiv nachziehen wird. Sie wird wahrscheinlich nicht so das Angebot jetzt haben wie in Deutschland mit so einem großen Zeitraum, aber die werden definitiv weiß ich nicht, weil ich denke, dass sie auf jeden Fall das auch einführen werden. Es ist ja auch schon das wird ja auch schon diskutiert, ja.
Genau. Ja. Also es gibt natürlich auch Punkte, wo ich dir auch zustimme, wo ich sage, ja, was die Steuern angeht, Steuern niedrig halten, mehr Eigenverantwortung finde ich auch, wenn man so drüber nachdenkt, finde ich das schon gut. Ja, weil es funktioniert. Man sieht, es funktioniert hier.
Ja, es funktioniert. Ich meine, ich weiß auch, es gibt zum Beispiel, es gibt auch Gegenbeispiele aus Skandinavien, zum Beispiel Dänemark, Norwegen, die eine extrem hohe Steuerbelastung haben auch, ja. Aber irgendwie für die Steuern kriegst du auch was geboten und die Leute sind ja glücklich und zufrieden und der Wohlstand ist auch hoch bei denen. Also das heißt, ich bin mir schon bewusst, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Passt das dann aber zu der Bevölkerung? Das ist immer nur die Frage. Und wenn ich dann so nach Deutschland gucke, extrem hohe steuerliche Belastung und das, was du geboten kriegst, ist aber eher wenig, finde ich. Klar, solche Sachen wie Elternzeit, das ist schon eine gute Sache. Das denke ich auch, ja.
Aber solche Sachen sind natürlich auch, werden auf Kosten der Allgemeinheit natürlich dann ausgetragen. Also das ist klar, man hat dann eben irgendwie immer mehr in Deutschland auch diese All-Inclusive-Mentalität. Es sollte möglichst alles bezahlt werden, alles sollte kostenfrei sein, wobei natürlich das nicht wirklich kostenfrei ist. Die Kosten trägt die Allgemeinheit und dadurch steigen natürlich auch die Steuern. Und je nachdem, wie man mit diesen Steuergeldern umgeht, besser oder schlechter, kommt es auch mehr oder weniger dann an. Und das ist klar, dass die Unzufriedenheit eventuell dann dadurch auch im Nachgang etwas niedriger ist.
Ja.
Also die Unzufriedenheit höher wird. Ja.
Genau, welche Tipps und Ratschläge hast du denn, die du Leuten auf den Weg geben würdest, die jetzt auch von Deutschland in die Schweiz ziehen möchten?
Also mein größter Tipp ist, dass man sich möglichst früh wirklich informiert über die Dinge. Zum Beispiel bei dir auf der Seite kann man sich super informieren, was ist alles wichtig, was muss man beachten. Das ist so wirklich, glaube ich, das Hauptding. Also man muss wirklich gucken, was mache ich zuerst. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, klar, natürlich ein Job, eine Jobaussicht in der Schweiz, das ist klar. Wenn man diesen Job hat, dann ist das Erste, was man machen muss, einfach eine Wohnung finden. Ja. Also das ist das Allerwichtigste, das Allererste, was geht, auch der Postweg. Also das ist alles wird ja per Post verschickt und es muss wirklich, es muss alles auch ankommen, sonst hat man nur Ärger. Das muss man schon als Allererstes machen und auch Krankenkasse. Man muss überall die Adresse angeben, das ist das Wichtigste. Und natürlich, wenn man sich entscheidet, in die Schweiz zu kommen, wirklich frühzeitig sich darum kümmern, um Wohnungen, um die Versicherungen. Das ist halt schon eine Arbeit. Man muss sich schon reinfuchsen. Man muss recherchieren, wie funktioniert das Versicherungssystem in der Schweiz. Ja, da hast du ja auch Videos schon dazu gemacht. Das sind schon viele, viele Punkte, die auch sehr viel Zeit kosten. Bei mir ging es sehr, sehr schnell. Und dadurch, ich will nicht sagen, dass es nicht machbar ist, aber es ist viel angenehmer, also wirklich deutlich angenehmer und einfacher, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit gibt. Also wenn man dann schon sagt, okay, ich plane das mal ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Das wird schon ausreichen, aber man sollte schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ich glaube, das ist der größte Tipp, den ich geben kann. Natürlich auch kulturelle Dinge, Hintergründe sollte man checken. Man sollte sich auch einlassen können darauf, auf die Kultur und auch einlassen wollen. Denn wenn man schon in ein anderes Land zieht und wirklich dahin will, dann gibt es ja auch Gründe dafür. Und dann sollte man sich auch glücklich schätzen und auch, ich sag mal, sich ein bisschen drauf einlassen.
Ja.
Das auch annehmen.
Ja. Super schönes Schlusswort, ja. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste, das ganze Kultur. Ja. Genau. Ja, dann Manuel, vielen Dank für das Gespräch und dann sind wir natürlich gespannt auf eure Reaktion. Ihr könnt auch gerne dann natürlich Kommentare schreiben und auch Fragen stellen. Und dann, ja, verabschieden wir uns bei euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.